Die Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir haben es schon gehört, wir haben heute einen besonderen Tag im Kirchenjahr. Und das Kirchenjahr ist nicht identisch mit unserem Kalenderjahr, sondern das Kirchenjahr startet immer mit dem ersten Advent. Also nächsten Sonntag ist der erste Sonntag und beginnt quasi das neue Kirchenjahr. Und so ist heute der letzte Sonntag im Kirchenjahr und dieser letzte Sonntag im Kirchenjahr hat zwei Namen. Und in diesen beiden Namen ist auch eine Spannung drin, die wir auch heute schon gehört haben. Der erste Name ist der traditionelle Name, eher aus der katholischen Tradition herkommt, der Totensonntag. Und das ist Teil dieses Tages, wir gedenken an die Menschen, die wir verloren haben. Ganz besonders, es gibt viele Gemeinden, wo dann in dem Tag auch die vielleicht Verstorbenen aus der Gemeinde verlesen werden, die Namen verlesen werden. Aber, so wie wir es ja vorhin getan haben, ein Innehalten, an sich bewusst machen, welche Menschen sind von uns gegangen, was haben wir verloren? Was ist das, was im letzten Jahr schwer gefallen ist und wo Menschen eine Lücke hinterlassen haben, auch mitten in unserem Leben? Und zugleich auch dankbar, sich zurückzuerinnern, was Gott Gutes durch sie in unser Leben hineingelegt hat. Das ist der Totensonntag. Es gibt es auf evangelischer Seite, die evangelischen Landeskirchen haben einen anderen Namen gewählt. Und es gibt heute Kalender, die beide Namen drin haben. Der zweite Name heißt Ewigkeitssonntag. Und es ist eine gewisse Spannung und beide Namen gehören auch zusammen. Totensonntag oder Ewigkeitssonntag? Und es ist die entscheidende Frage, wenn ich am Grab eines Menschen stehe oder wenn ich mir den Tod in dieser Welt bewusst mache, das Leid in dieser Welt, bleibe ich dabei stehen? Oder gibt es noch Hoffnung? Habe ich eine Perspektive über das Leid hinaus? Habe ich eine Perspektive über den Tod hinaus, vielleicht sogar eine Ewigkeitsperspektive? Habe ich eine Hoffnung und eine Gewissheit auf die Wiederkunft Jesu Christi, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, wiederkommt in diese Welt und Gerechtigkeit schafft und dass ein ewiges Leben möglich ist durch und mit ihm im himmlischen Jerusalem, wie es die Bibel verheißt? Und diese Frage ist vor allem im Angesicht des Todes und des Totensonntags zutiefst relevant. Relevant für uns, weil es die Frage ist, was rettet? Was rettet mich? Was rettet uns? Was rettet die Menschen, die uns lieb und wertvoll sind? Was rettet diese Welt, in die wir hineingestellt sind? Im Angesicht der Kriege und Krisen, im Angesicht von Pandemie, von Inflation, im Angesicht von Unruhen, von Revolutionen und Krieg. Was trägt? Was hält? Und ganz persönlich, was ist mein Halt, meine Hoffnung? Oder bin ich, wie es Paulus in Epheser 4, Vers 14 sagt, von jedem Wind einer Lehre bewegt und umhergetrieben? Oder habe ich eine tiefe Gewissheit und eine Stabilität? Und das ist auch die Frage, der Auftrag für uns als Kinder Gottes in dieser Welt und auch für Sie hier in Bergisch Gladbach. Sind Sie als Gemeinde ein Zeugnis, ein Licht, eine Hoffnung, das, was Jesus in diese Welt hineingestellt hat? Sind wir, wie es Paulus in 2. Korinther 5, 20 schreibt, Botschafter an Christi Stadt und dass wir in diese Welt hineinrufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Sind wir das? Sind wir dieses Licht, das hineinstrahlt? Und wenn wir uns diese Frage behandeln, sind wir schon mittendrin in einer Perspektive, das eben nicht nur eine rein innerweltliche Perspektive ist, nicht nur, wie lebe ich mein Leben, sondern zugleich die Perspektive zur Ewigkeit aufgerissen, vom Tod zur Ewigkeit, vom Totensonntag zum Ewigkeitssonntag. Und die Frage, gibt es eine Hoffnung auf und durch Gott die mitten im Leben real wird. Wir haben eben den Predigttext schon gehört und gelesen aus der Basisbibel. Die Verbindung, die schöne Verbindung ist auch, die Basisbibel ist aufgebaut aufgrund der Lutherbibel. Sie ist nur etwas vereinfachte Sprache, kürzere Sätze gemacht, um uns etwas entgegenzukommen. Genau, ich lese es nicht nochmal vor. Wir werden den Text, den wir hier haben, nochmal Stück für Stück hindurchgehen. Und ich gebe zu, es ist nicht gerade der leichteste Text der Heiligen Schrift. Paulus ist auch nicht der leichteste Autor der Heiligen Schrift. Aber er führt uns mitten ins Kern des Evangeliums. Und deswegen will ich mit Ihnen noch durch diesen Text durchgehen, anhand von drei Fragen, nämlich: Wovon werden wir errettet? Wodurch werden wir errettet? Und wie werden wir errettet? Und so starten wir: Wovon werden wir errettet? Und das ist die Frage nach dem Evangelium. Paulus startet hier in Vers 9 im Schlussfolgerungsmodus. Wenn er sagt, was heißt das? Sind wir dann im Vorteil? Und das macht deutlich, er knüpft an das an, was er zuvor in den Kapitel 1 und 2 geschrieben hat. Und der Römerbrief ist ein Brief und deswegen ist immer zu empfehlen, einen Brief von vorne bis hinten zu lesen. Wenn Sie einen Brief geschickt bekommen oder eine Mail, lesen wir auch meistens nicht nur in der Mitte einen Abschnitt, sondern in der Regel lesen wir von vorne bis hinten und dann verstehen wir auch, was der Absender uns mitteilen will. Und hier ist Paulus im Schlussfolgern und er knüpft an das, was er von Kapitel 1 an ab Vers 16 entfaltet hat, systematisch, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Heiden und Juden. Und mit Heiden meint er alle Nicht-Juden. Aus jüdischer Perspektive sind damit alle gemeint, die nicht ursprünglich Juden sind. Ob sie nun Griechen sind, ob sie nun Römer sind, ob sie aus Nordafrika kommen, aus Asien oder Europa. Alles ist aus jüdischer Perspektive, gibt es nur Juden und Nichtjuden, Juden und Heiden. Und er fragt, und Paulus geht in den ersten Kapitel deutlich machen, dass der gerechte Zorn Gottes über allen gleichermaßen ist. Über den Juden wie über den Heiden. Es ist der Zorn Gottes über allen Menschen, unabhängig ihrer Herkunft oder ihres Glaubens. Und damit spricht er nicht nur die Menschen im ersten Jahrhundert an, sondern für uns ist es genau das Gleiche. Paulus sagt, Gottes gerechter Zorn ist über allen Menschen bis heute. Und deswegen führt er auch hier in Vers 10 weiter und sagt, keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Ja, genau. Keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Und plötzlich sind wir hier mit betroffen. Paulus meint mich. Paulus meint dich. Du bist nicht gerecht. Und jetzt denke ich, okay, wenn ich mein Leben mir anschaue, ja, ich weiß, ich bin auf der Autobahn hergefahren, vielleicht habe ich heute Morgen nicht immer ganz die 80 in der Baustelle eingehalten. Okay. Oder, ja, ich weiß schon, dass immer mal wieder auch Dinge gibt, die jetzt nicht hundertprozentig in Ordnung sind. Aber Paulus, das passiert doch jedem mal, oder? Paulus, das ist doch ganz normal und menschlich, dass wir Menschen nicht immer alles 100% einhalten können. Doch für Paulus geht es hier um eine ganz fundamentale, grundsätzliche Sicht. Denn er sagt, wir sind gleichermaßen in der Gewalt der Sünde. Wir leben unter einer Gewalt. Wir leben in einer Gefangenschaft, einer Sklaverei. Und das ist für Paulus, er hält das fest, wir leben mitten in einem Gefängnis, auch wenn wir äußerlich frei sind. Und wir können sehr, sehr dankbar sein für die Freiheit, die wir in Deutschland haben. Aber er redet von einer anderen Gefangenschaft, in der wir drin leben, auch wenn wir äußerlich frei sind. Und Paulus geht es dabei nicht um einzelne Tatsünden, wo ich vielleicht mal zu schnell gefahren bin oder wo ich vielleicht irgendwas gedacht habe, das war es im Nachhinein, da hätte ich sollen vielleicht anders drauf reagieren. Ich hätte vielleicht sollen liebevoller oder gnädiger reagieren mit meinen Mitmenschen. Oder wo ich merke, hier war ich hartherzig. Oder wo ich merke, naja, hier habe ich übertrieben und damit eigentlich auch gelogen oder untertrieben. Für Paulus geht es nicht um eine Tatsünde. Für Paulus geht es um einen tiefen Zustand. Nämlich, er sagt, Sklaverei, Bindung, Ohnmacht. Das ist tief drin in uns Menschen. Wir sind gefangen und leben in einer Gefangenschaft. Und diese Gefangenschaft ist das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Die Sünde als ein Gefängnis. Und sie äußert sich dadurch, dass keiner einsichtig ist und keiner nach Gott fragt. Dass wir unfähig sind, in Kontakt zu treten mit Gott. Wir sind unfähig, uns auf ihn hin auszurichten. Wir wollen nicht glauben. Wir können nicht glauben. Wir können es nämlich nicht ertragen, als sündhafte Menschen überhaupt in die Begegnung mit Gott einzutreten. Wir würden im Angesicht der Heiligkeit Gottes sofort vergehen. Wir können mit diesem Gott keinen Kontakt haben, weil wir, wie Paulus weiterschreibt, weil wir abgefallen sind und allesamt verdorben sind und keiner etwas Gutes tut, auch nicht einer. Und das ist erstmal heftig. Diese Aussage von Paulus muss man erstmal schwer durchatmen. Michael hat mir auch so geschrieben, als er den Predigtext gelesen hat, dass er auch erstmal durchatmen musste. Und dass er dachte, ja, das ist nicht so einfach. Und das ist tatsächlich nicht einfach. Bin ich wirklich so schlecht? Sind wir wirklich so schlecht? Paulus erscheint hier auf den ersten Blick sehr radikal und sehr unbarmherzig und sehr lieblos umzugehen mit uns Menschen. Und dann könnte man so als ersten Impuls meinen, okay, ach, das war ja Paulus und nicht Jesus. Als ob es einen Unterschied gäbe in Gottes lebendigem Wort. Als ob ich eine Trennung machen könnte, was Gott durch Paulus und durch Jesus sagt oder durch die Propheten. Nein, dieses Buch, die 66 Kapitel des Alten Neuen Testamentes, sind Gottes offenbartes und inspiriertes Wort. Deswegen können wir es auch sagen, es ist die Heilige Schrift, weil Gott zu uns redet, durch alle Autoren der Heiligen Schrift. Und dass es keinen Unterschied gibt, weder zwischen Jesus und Paulus noch sonst etwas, merken wir auch daran, dass auch Jesus genauso vorgeht in der Bergpredigt. In der Bergpredigt geht er durch die 10 Gebote und sagt, ihr habt gelesen, ich aber sage euch. Und das klingt auf den ersten Moment, okay, Jesus baut uns eine Brücke. Aber nein, er radikalisiert das Verständnis. Wenn wir zum Beispiel denken, ihr habt gehört, du sollst nicht töten, dann kann ich sagen, okay, ich bin mir keines Mordes bewusst. Ja, ich glaube, ich habe noch niemand getötet. Mindestens das Gebot habe ich ja gehalten. Und Jesus greift genau das an, wo wir meinen, wir hätten das Gesetz gehalten und sagt, nein, wenn du zu deinem Bruder sprichst, du nah, hast du ihn ermordet. Oder zweites Beispiel, wie er sagt, wenn du denkst, du hättest die Ehe nicht gebrochen. Ehebruch beginnt in unseren Blicken, in unseren Gedanken und im Herzen. Wie viel tausendfach haben wir Menschen gemordet und die Ehe gebrochen? Auch wenn wir es vielleicht nicht in der Sicht, wie wir es zuerst dachten, dass es wäre, getan haben. Jesus macht das Gleiche wie hier Paulus. Sie sagen, so steht es um uns. Und sie machen das damit soll jeder Einwand zum Schweigen gebracht werden. Jedes Gedanke, dass wir doch noch irgendwo einen Rest von Gutem in uns drin hätten, soll zum Schweigen gebracht werden. Denn die ganze Welt ist vor Gott schuldig. Und dann führt er weiter und sagt, vielmehr erkennen wir erst durch das Gesetz, durch die Gebote Gottes, was Sünde ist und wie tief wir in diesem Gefängnis drinstecken. Unser Herz, unser Bewusstsein all das. Wir sind elende, ohnmächtige Sünder. Bei dem Lied Amazing Grace schreibt es genau das John Newton. Wie kann das eigentlich sein, dass die Gnade mich, elenden Sünder, fand? Und dazu gehört aber das Eingeständnis, ich bin verloren. Ich bin gefangen. Ich bin ein Bettler, der mit leeren Händen dasteht und gefangen ist. Aber wie geht es weiter? Wenn wir dabei stehen bleiben würden, würden wir alle in der Depression bleiben. Wenn ich mir dessen bewusst bleibe, dann würde ich ja denken, okay, wenn es so um mich steht und ich so gefangen bin, und jetzt, die Finsternis regiert in meinem Herzen, meinem Leben und dieser Welt und es gibt keinen Ausweg. Wir leben in einer hoffnungslosen Situation, wäre dann die Schlussfolgerung. Und das würde uns innerlich zerfressen, uns krank machen, uns psychisch und physisch krank machen. Und deswegen ist es entscheidend, bei dem Gesetz nicht stehen zu bleiben, sondern jetzt auch Paulus geht hier sagen, aber. Die Bibel spricht an so vielen Stellen, aber. Aber Gott, aber jetzt ist Gottes Gerechtigkeit offenbar geworden. Aber Gott, wir sind elende, verlorene Sünder. Aber Gott, Gott greift ein. Wenn ich meine Ohnmacht erkenne und versuche, und wenn ich merke, wie sehr ich gefangen bin, merke ich umso mehr, wie sehr ich angewiesen bin auf einen Erlöser. Dass ich im Gefängnis sitze und nicht freikomme. Wie sehr ich darauf angewiesen bin, dass da jemand hineinkommt ins Gefängnis. Die Kettentür aufreißt. Die Ketten, die an mir sind, zerbricht. Weil ich im Gefängnis bin, bin ich darauf angewiesen, dass jemand kommt und mich rettet. Aber Gott. Und je stärker diese Fesseln sind, umso mehr muss ich mir eingestehen, umso mehr und so stärker und mächtiger muss der sein, der mich befreit. Aber Gott. Weil ich merke, nicht ich kann es. Wenn ich im Gefängnis angekettet bin, kann ich mir noch so gut vorstellen, ja, ich kann ja versuchen, mich zu befreien. Aber es ist ähnlich wie bei den Neujahrsvorsätzen an Silvester. Ich nehme mir was Gutes vor und eine Woche später ist es schon längst über Bord geworfen. Wenn ich im Gefängnis drin bin, kann ich mich nicht selbst befreien. Es braucht jemanden, der von außen mich befreit. Umso mehr, wenn mein Herz und meine Seele gefangen ist. Und deswegen, es ist der Glaube an Jesus Christus, der uns die Gerechtigkeit Gottes zugänglich macht. Der deutsche Reformator Martin Luther hat vor 500 Jahren genau diese Frage gestellt und hat sie umgetrieben zur Reformation. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wodurch werde ich befreit? Wie werde ich befreit? Wie kann ich aus diesem elenden Gefängnis frei werden? Wie kann ich vom Tod, vom toten Sonntag zur Ewigkeitsperspektive, zum Ewigkeitssonntag durchdringen? Paulus schreibt in Vers 23 und 24, alle sind schuldig geworden und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes. Sie verdanken es also allein seiner Gnade, dass sie von Gott als gerecht angenommen werden. Hier taucht zum ersten Mal der Begriff der Gnade auf. Der Gnade. Aber Gottes Gnade. Gerecht vor Gott werde ich nicht, indem ich etwas tue. Nicht, indem ich mich anstrenge. Nicht durch Leistung. Indem ich Gott irgendwie gnädig stimme und sage, okay, wenn ich dir nur gut genug diene, wenn ich das und das erfülle, dann wirst du mir noch gnädig. Nein, wir verdanken es allein der Gnade. Allein Gott kann uns retten Allein die Gnade Gottes kann uns befreien. Allein die Gnade kann uns die Gerechtigkeit schenken. Allein aus Gnade werden wir vor Gott angenommen. Und wie geschieht das? Wie trifft uns diese Gnade? Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Und damit ist Paulus beim Zentrum angekommen, mittendrin, bei der Lehre der Erlösung, bei der Botschaft des Evangeliums. Und somit zugleich am Zentrum der Sendung von Jesus Christus. Denn Jesus sagt in Lukas 19, Vers 10, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus ist in die Welt gekommen, weil diese Welt verloren ist und sich nicht selbst befreien kann. Der Sohn Gottes hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Jesus Christus war schon vor aller Zeit, schon vor der Schöpfung beim Vater im Himmel. Doch er hat die Schöpfung, er hat die Herrlichkeit im Himmel verlassen, seinen Thron aufgegeben und ist auf diese Welt hinabgekommen, hineingekommen in diese Welt, weil wir verloren sind. Weil du und ich, weil wir es brauchen, befreit zu werden. Er ist gekommen, um Menschen aus dem Gefängnis zu befreien. Gerade weil es keine andere Möglichkeit gab, deswegen musste er sich aufmachen. Gerade weil es keinen anderen Weg gab, das schreibt Jesus auch oder erzählt es im Gleichnis vom Weinbergsbesitzer und den bösen Verwaltern in Matthäus 21, 33 bis 46. Dass es kein Prophet, kein Engel, keine andere Möglichkeit gab, als nur der Sohn, der kommen konnte. Und deswegen ringt Jesus auch bis zum Schluss im Garten Gethsemane, im Angesicht seiner Hinrichtung, wo er auf die Knie geht und sagt, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Vater, wenn es eine andere Möglichkeit gibt, Menschen zu erlösen und zu befreien aus diesem Gefängnis, dann lass uns diesen Weg wählen. Doch es gab keinen anderen Weg. Und deswegen betet Jesus, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Durch dessen Blut hat Gott ihn als Zeichen der endgültigen Versöhnung eingesetzt. Wie kann ein Mensch befreit werden aus der Gefangenschaft? Indem ein Lösegeld bezahlt wird. Jesus spricht in Markus 10, 45 davon, dass er gekommen ist, sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Oder in Kolosser 2, Vers 14 steht, dass er den Schuldbrief getilgt hat, der gegen uns stand. Dass wir freigekauft wurden. Und mit ganz unterschiedlichen Bildern beschreibt die Bibel immer das eine Zentrum, den Befreiungsakt Jesu Christi als ein Loskauf, als eine Stellvertretung, als ein Befreiungsakt. Die Basisbibel wählt hier den Begriff der endgültigen Versöhnung. Viele ältere Bibelübersetzungen wählen hier den Begriff der Sühne. Oder das Sühnopfer, das Sündopfers. Und die endgültige Versöhnung versucht genau das zu beschreiben. Jesus Christus ist gekommen als ein Sündopfer, ein Sühneopfer, um uns endgültig mit Gott zu versöhnen. Darin kommt der Beziehungsaspekt nämlich zum Ausdruck. Dass Jesus Christus sein Blut vergossen hat als Schuldopfer, um uns zu befreien, die Strafe auf sich zu nehmen, und somit die Tatsünden, die Symptome auch zu bezahlen und zugleich die tiefere Ursache, nämlich die schuldhafte Trennung zu überwinden, um uns zu versöhnen, um Frieden zu machen zwischen Gott und uns. Jesus Christus kommt und bezahlt mit seinem Blut. Er bezahlt das, was du und ich eingebrockt haben. Unser Beitrag zur Kreuzigung Christi sind die Nägel. Die Sünde ist das, was Christus ans Kreuz genagelt hat. Das ist unser Beitrag zu uns, zur Erlösungsbericht von Kreuz und Auferstehung. Die Nägel haben wir geliefert. Nicht mehr. Doch Christus hat genau das getan. Er ist stellvertretend ans Kreuz gegangen, hat die Schuld auf sich genommen, um uns zu erlösen, um uns zu befreien. Es ist ein Freikauf, ein Herrschaftsübertrag. Denn indem er sein Blut vergießt, macht er Menschen wie dich und mich frei und gibt uns eine neue Perspektive. Er bildet die Brücke zwischen dem Vater und uns Menschen. Und er schenkt Versöhnung zwischen dem lebendigen Gott und uns, die wir niemals leisten könnten. Das ist das, was der Sohn bewirkt. Doch wie werden wir errettet? Wie geschieht das? Wie wird das real? Und was bewirkt das in unserem Leben? Einerseits stellt sich ja die Frage für dich an diesem Sonntag, wie geschieht das? Wie wird das in deinem Leben real? Und deswegen will ich dich ganz persönlich fragen, stehst du am toten Sonntag oder am Ewigkeitssonntag? Für dich in deinem Leben. Hast du eine Ewigkeitsperspektive in und durch Jesus Christus? Ist Jesus Christus dein Erlöser? Ist Jesus Christus dein Herr, dein Befreier? Gehörst du ihm? Bist du freigekauft worden durch sein Blut? Hast du diese Heilsgewissheit? Paulus schreibt in unserem Predigttext: Es ist der Glaube an Jesus Christus, der uns die Gerechtigkeit Gottes zugänglich macht. Der Glaube ist es, der uns rettet. Nicht, weil wir nun plötzlich so einen großen Glauben haben könnten oder müssten. Nicht, weil ich jetzt Berge versetzen kann, sondern weil das Objekt, an das ich glaube, so mächtig ist. Mein Glaube ist schwach. Aber an den ich glaube, der ist stark. Weil Jesus Christus der souveräne Herr dieser Welt ist. Und das ist das Entscheidende, das Objekt, an das ich glaube. So wie die Sünde ein Beziehungsbegriff ist, dass ich getrennt bin von meinem Schöpfer, so ist auch Glaube ein Beziehungsbegriff, dass ich durch den Glauben in eine personale Verbindung und Gemeinschaft mit Gott komme. Dass ich in einer persönlichen Beziehung mit und zu ihm lebe. Von daher stellt auch Jesus Martha in Johannes 11, 26 im Angesicht des Todes ihres Bruders Lazarus die Frage: Glaubst du das? Glaubst du, dass ich die Auferstehung und das Leben bin? Glaubst du das, Martha? Und zu seinem zweifelnden Jünger, dem Thomas, am Ostermorgen sagt Jesus in Johannes 20, Vers 27 als Auferstandener: Sei nicht ungläubig, sei gläubig, Thomas. Glaube an ihn, den Gekreuzigten und den auferstandenen Herr, der den Tod und das Kreuz überwunden hat und der gesiegt hat. Denn nur er, nur dieses Kreuz kann die Beziehung zwischen dem lebendigen Gott und uns herstellen. Durch den Glauben erhalten wir Anteil daran. Durch den Glauben erhalten wir Anteil an dieser endgültigen Versöhnung. Durch den Glauben, durch die Stellvertretung, durch das, was Christus am Kreuz getan und bewirkt hat. Denn im Glauben darf ich zu ihm kommen und bitten: Herr, erbarme dich meiner. Herr, hab Erbarmen mit mir. Ich komme mit leeren Händen und bin es nicht würdig, gerettet zu werden. Ich bin im Gefängnis und voller Schuld. Herr, reinige mich. Herr, reinige mich. Und mach mich durch dein Blut zu einem Kind des Vaters. Lass mich nicht am toten Sonntag dem ewigen Tod. Überlass mich nicht ihm, sondern reiß mich raus und führ mich in die Ewigkeit. Und die Verheißung der Heiligen Schrift, die Verheißung der Bibel, die Verheißung Jesu Christi ist: Und er nimmt diejenigen als gerecht an, die aus dem Glauben an Jesus Christus leben. Das ist die Verheißung der Heiligen Schrift. Er nimmt die an, die aus dem Glauben an Jesus Christus leben. Die Verheißung der Bibel ist, wer so zu Christus kommt und flieht, Herr, rette mich, die nimmt er an, die erlöst er. Dass Christus, als er an Golgatha gestorben ist, an dich gedacht hat. Dass er in dem Moment, als er rief, es ist vollbracht, an dich dachte. Und dort über deinem Leben es ausgesprochen hat. Es ist vollbracht. Das schenkt er uns, wer zu ihm flieht. Wer zu ihm kommt, den nimmt Christus an. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht davonstoßen. Flieh. Flieh zu ihm. Flieh zu dem Sohn Gottes. Denn er hat alles bezahlt. Und nun gilt diese Verheißung ganz am Schluss. Die aus dem Glauben an Jesus Christus leben. Denn damit schließt Paulus, und das ist die Eröffnung des neuen Lebenshorizontes. Ich will doch leben und ich will leben dürfen. Und ich will echtes Leben, was nicht mitten im Tod drinsteht. Ich will leben und ich will aufatmen in Gottes Gegenwart. Die Gnade lässt mich leben. Die Gnade lässt mich aufleben. Die Gnade ist es, was mich aufatmen lässt. Weil die Macht der Sünde, die Gefangenschaft der Sünde zerbrochen ist. Der Tod keine Macht mehr besiegt hat und ich rufen darf, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Christus, er hat gesiegt. Er ist der Sieger. Und ich stehe in seinem Sieg. Ich darf leben. Aufatmen. Und dieses Leben hinein, diese Botschaft von diesem Leben hineintragen in diese Welt. Bleibt nicht im Tod, kommt zum Leben, kommt zu ihm. Und so frage ich dich und rufe dich auf, lass dich versöhnen mit Gott. Wenn du nicht lebst, flieh. Flieh zu ihm und bitte ihm, er lässt dich leben, denn er ist gerecht. Atme auf in Gottes Gegenwart. Nicht durch das, was du kannst, sondern allein aus Gnade. Jesus Christus, den Überwinder des Todes und der Sünde. Amen.